Ja, wenn ihr heute euren Adventskalender oder mit euren Kindern zusammen ihren Adventskalender geöffnet habt, dann hättet ihr heute das 10. Türchen öffnen müssen. Und wenn wir mal 20 Jahre in die Vergangenheit gehen und meine Eltern hätten vor 20 Jahren versucht, mit mir meinen Adventskalender aufzumachen, das 10. Türchen, dann hätte das nicht funktioniert. Es wäre nicht möglich gewesen. Warum? Ich habe meinen Adventskalender schon nach dem 2. oder 3. Tag komplett aufgegessen. Und manchmal ging es mir so langsam, die Tür aufzumachen, es hat geklemmt. Dann habe ich das Papier auseinandergerissen und da lag am Ende nur noch so ein Papierfetzen. Und ich habe alle Schokoladen aufgegessen. Weil die Schokolade im Adventskalender, die hat mir so gut geschmeckt, die war so besonders, die habe ich auch in dem Alter sonst nirgendwo gefunden und ich konnte nicht warten, bis ich am nächsten Tag wieder so ein kleines Stückchen essen kann. Meine kleine Schwester hat das gesehen und hat da mit mir mitgemacht, dann habe ich mich nicht ganz so schlecht gefühlt. Meine ältere Schwester, die war straight. Die hat immer ein Türchen nach dem anderen aufgemacht. Und ich wollte dann auch ihre Schokolade haben. Aber sie hat es richtigerweise nicht erlaubt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und hat nicht nachgegeben. Aber warum muss ich denn 24 Stunden warten, um am nächsten Tag so ein kleines Stückchen Schokolade zu bekommen, das dann nach 10 Sekunden in meinem Mund schmilzt? Ja, und dann ja, muss ich wieder 24 Stunden warten bis zu dem nächsten Tag. Und das war mir zu viel, deswegen habe ich gedacht, lieber gebe ich mir dann die volle Ladung einmal direkt und dann habe ich den Genuss im größeren Maße. Ja, aber ich konnte nicht warten. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, ich habe den Adventskalender aufgegessen. Man kann ja einen neuen kaufen. Diese klassischen Adventskalender mit Schokolade drin, was kostet der? 80 Cent bis 1 Euro, kann man doch einen neuen kaufen. Und wieso kriege ich nicht jeden Tag einen ganzen Adventskalender, 24 Mal? Tja, das Warten ist mir schwer gefallen damals. Und wir haben auch heute nicht mehr unbedingt so die Notwendigkeit zu warten. Ja, damals hatte ich schon Schwierigkeiten damit und heute habe ich Lust auf einen Film. Ja, gehe ich ins Internet, Amazon Prime oder Netflix, eine Internetplattform. Da kann man sich Online-Filme anschauen und wenn der Film nicht kostenlos anzusehen ist, kann man sich den für 24 Stunden leihen oder auch online kaufen. Einmal klicken, dann besitzt man den Film, aber ich muss nicht ins Geschäft fahren und mir einen Film kaufen und geschweige denn warten, bis der Film auf dem Fernsehsender abends um 20.15 Uhr läuft und erst recht nicht in der Fernsehzeitschrift rumblättern und ersehen gucken, kommt der Film, den ich endlich mal sehen will. Das ist ja unvorstellbar eigentlich heutzutage für uns, das ist ja eine Zumutung, wenn ich nicht direkt den Film sehen kann, wo ich Lust drauf habe. Okay, kommt ein neuer Film im Kino, dann muss man warten. Dann wird es schon schwierig mit der Geduld. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich kann ja in der Zeit 20 andere Filme gucken, auf die ich Lust habe und die mich interessieren. Das ist kein Problem. Und in der Adventszeit, stell dir vor, du bist im Geschäft, im Einkaufen, alles ist voll und du bist beim Lidl oder Herkules oder beim Aldi und da sehe ich schon die Schlange und ich sehe, oh, das wird jetzt bestimmt 15 bis 20 Minuten warten. Das Erste, was ich mache, ist erstmal Handy. Also bevor ich schon in der Schlange stehe, Handy griffbereit, bloß nicht den Moment erleben, wo ich eine Sekunde in der Schlange stehen muss und nichts zu tun habe. Und wenn ich dann in die Tasche packe und merke, oh, das Handy habe ich im Auto vergessen, dann läuft mir schon fast der Schweiß von der Stirn. dann werden die 15 Minuten, nächsten 15 Minuten richtig hart für mich. Und dann denkt sich in der Adventszeit dann, wo ja alle am Einkaufen sind, in der Schlange, Advent, Advent, das Warten hat kein End. Das ist heute der Titel meiner Predigt. Und das Warten, obwohl man da in der Schlange steht und nichts macht, man fühlt sich angespannt, man fühlt sich unwohl, man gelangweilt, nicht entertained, ich habe mein Handy im Auto vergessen, ich kann nicht meine Mails nachgucken, meine WhatsApp-Nachrichten, ich bin unproduktiv in der Zeit und man fühlt sich irgendwie verloren, ja irgendwie unwichtig, man steht einfach nur da und man ist so angespannt und manchmal bin ich danach so erschöpft, da muss ich nach dem Einkauf mich erstmal hinlegen. Aber das kommt zum Glück nicht so oft vor, das Warten. Wir haben ja alles heutzutage griffbereit und vor der Nase. Ich kann zum Beispiel gleich nach dem Gottesdienst nach Hause gehen, zu unserer Obstschale, was ich eigentlich fast nie tue. Und dann kann ich mir tatsächlich einen Apfel nehmen, reinbeißen und den essen. Stellt euch das mal vor. Und jetzt denkt man sich, ja, das ist doch nichts Besonderes, einen Apfel zu essen. Ja, das stimmt. Es ist nichts mehr Besonderes, dass ich heute am 10. Advent in der Winterzeit, wo draußen keine... Bitte? Der 10. Dezember. Ja, wo Winterzeit ist, wo draußen nichts wächst, keine... Ja, ich sehe hier nirgendwo einen Apfel wachsen. Aber das ist nichts Besonderes, dass ich zu Hause einen Apfel habe oder mir morgen ein Geschäft kaufen kann, weil die werden ja woanders importiert und bearbeitet, sodass sie haltbar sind. Und es ist nichts mehr Besonderes, dass ich gleich einen Apfel essen kann. Und so unternehmen wir Menschen viele Dinge, um Wartezeiten möglichst gering zu haben. Wir lassen uns vieles einfallen, dass wir die Dinge immer sofort griffbereit haben, dass wir nicht warten müssen. Und wir können vieles unternehmen, um die Dinge schneller zu machen. Ja, ich kann im Geschäft zur Kassiererin gehen und mich beschweren und sagen, bitte machen Sie noch eine Kasse auf. Ich habe heute keine Zeit. Ich kann dem Auto vor mir, das kann ich vollhupen, wenn das zu langsam fährt, und hinten drauf fahren und ein bisschen Druck machen, damit der mal mehr Gas gibt. Das kann ich machen. Wir können andere Menschen dazu animieren, sich schneller zu bewegen. Aber Gott kannst du niemals, da kannst du machen, was du willst, Gott kannst du niemals zur Eile treiben. Wir sehen, Gott lässt uns Menschen lange warten. Gott selbst wartet lange und Gott lässt auch lange auf sich warten. Das Volk Israel, 300 Jahre lang waren die in Sklaverei, Knechtschaft. 300 Jahre hat sich Gott das angesehen, nichts unternommen. Die Menschen haben gewartet. Wann kommt endlich die Befreiung, dass wir raus können? Gott hat das versprochen, nichts passiert. Gott hat Abraham einen Sohn versprochen. Lange Jahre ist dieser versprochene Sohn nicht geboren. Gott hat ihn lange warten lassen. Und Jakob hat 14 Jahre lang, musste er warten, bis er seine geliebte Frau heiraten kann. Also, wer würde das heutzutage noch schaffen, 14 Jahre zu warten, bis man endlich seine Geliebte heiraten kann? Aber warum lässt Gott uns warten? Er könnte uns eigentlich sofort doch immer alles direkt geben. Er ist doch allmächtig. Könnte er doch machen. Eine tolle Frau, ein schönes Haus, einen schicken Sportwagen, einen Job mit wenig Arbeit und viel Geld, viel Freizeit, ja, um Filme zu gucken im Internet oder dann Computerspiele zu spielen. Ja, jetzt kommt ja bald wieder das neue FIFA raus, Fußball am Computer. Ja, da fiebern die ganzen Kinder aus dem Abenteuerland drauf, dass das jetzt erscheint. Viel Zeit zum Spielen, das wäre doch super. Da wäre ich doch wunschlos glücklich, wenn Gott mir das alles sofort, instant, so vom Himmel fallen lassen würde. Dann wäre ich auch wunschlos glücklich. Warum gibt mir Gott das nicht? Ist das wirklich so, dass wir wunschlos glücklich sind, wenn wir immer alles sofort haben, was wir wollen? Ein WG-Kollege von mir damals aus meiner Studienzeit, der hatte selbst ein interessantes Buch gelesen. Das habe ich mir dann auch angeeignet. Das ist von einem Arzt, einem Dr. Ingo Schimanski. Und er ist Allgemeinmediziner, Psychotherapeut und Suchtmediziner. Und er hat sich die Frage gestellt, warum bei uns in der Gesellschaft alles immer schneller wird, warum die Leute mehr haben, so sicher leben, so alt werden, wie im historischen Vergleich keine andere Generation vor uns, wir aber trotzdem Gefahr laufen, uns in diesem Überangebot zu verlieren, und statt zu genießen, fühlen wir uns fast immer nur gehetzt, erschöpft, unglücklich, so sehr wie fast keine Generation vor uns. Und der Titel seines Buches heißt Im Teufelskreis der Lust, heraus aus der Belohnungsfalle. Und in dem Vorwort beschreibt er eine Szene. Die möchte ich mal kurz vorlesen. Da schildert er so ein Musterbeispiel. Da heißt es: Ein 17-jähriger Jugendlicher verbringt seine ganze gesamte freie Zeit vor dem Computer, bei Ego-Shooter-Spielen oder World of Warcraft. Im Wechsel damit betrachtet er Webseiten im Internet. Seine Schulleistungen werden immer schlechter. Es ist ihm gleichgültig. Seine Freundin verlässt ihn, weil er sie kaum mehr sieht. Er nimmt das unbewegt zur Kenntnis. Mit seiner Klasse muss er ins Schullandheim. Dort fleht er den Lehrer an, ihm Zugang zu Computer und Internet zu gewähren. Dies wird nicht erlaubt. Wenige Tage später erleidet der Jugendliche aufgrund des Entzugs eine schwere Panikattacke und muss in eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht werden, wo seine Computersucht behandelt wird. Und jetzt denken wir, okay, das ist schon ein sehr, sehr krasser Fall. Aber dann heißt es: Ich könnte vielerlei solcher und ähnlicher Szenen aus dem kinderpsychoanalytischen Alltag berichten. Vom Flucht in die Lust und Verweigerung der Realität. Natürlich auch bei Erwachsenen. Also das war keine Ausnahme, sondern es wird immer mehr die Normalität, dieser Fall, den er gerade beschrieben hat. Und warum ist das so? Warum spielt ein Jugendlicher den ganzen Tag Computer, muss aber nebenbei noch im Internet surfen, noch auf dem Handy? Warum ist ihm das egal, dass er in der Schule schlecht ist, dass die Freundin ihn verlässt? Und dann schreibt er Folgendes, das fand ich sehr interessant, das könnt ihr auch jetzt auf der Folie mitlesen. Genau. Die Notwendigkeit, Triebe und Affekte auszuhalten und aufzuschieben, ist offensichtlich geringer geworden. Viele Kinder meiden Realitäten und suchen das Lustprinzip. Viele verabscheuen Anstrengungen. In einer Gesellschaft, in der das Trommelfeuer von Medien ununterbrochen auf alle einprasselt, verlieren viele Dinge bald den Reiz des Neuen. Alles wird für langweilig und uninteressant erklärt. Nur noch die Sensation findet Beachtung. In einer solchen Welt wird auch die Aneignung vom Wissen keinen Wert mehr besitzen. Warum brauchen wir oder wollen wir immer mehr Action, mehr spielen, immer schneller, immer eventreicher, immer actionreicher, immer unterhaltsamer? Warum brauchen wir das? Und dieser Ingo Schimanski sagt, du hast in deinem Gehirn so ein Lustzentrum oder ein Belohnungszentrum, und wenn du das jetzt machst oder Computer spielst, dann wird das stimuliert, dann wird das gereizt und dann fühlst du dich gut. sozusagen, jetzt ganz platt gesagt. Das Problem ist nur, du gewöhnst dich daran. Das heißt, das, was du mal spannend fandst, ist jetzt langweilig. Dein Gehirn hat sich schon daran gewöhnt. Das macht dir keine Freude mehr. Und das stumpft ab, sodass du irgendwann an gar nichts mehr Freude hast. Macht mal Kinderstunde oder mach mal eine Jungscherstunde, dass die Kinder, die da kommen, das interessant finden. Da hörst du direkt, langweilig, hab ich schon gesehen, kenne ich schon, uninteressant. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben immer alles da, alles immer griffbereit. Wir müssen überhaupt nicht mehr warten. Alles immer schneller, immer öfter. Und sind wir dann glücklich? Nein. Was können wir machen? Szymanski schlägt vor Entschleunigung und freiwilliger Selbstverzicht. Was er sagt, ist sein Vorschlag, um glücklicher oder sich erfüllter zu fühlen. Und jetzt sind wir doch hier in einem Gottesdienst und ich habe noch nicht mal was von Gott gesagt oder von der Bibel. Und vielleicht ist heute jemand hier, der denkt sich, ja, Gott und die Bibel, das ist doch vom vorletzten Jahrtausend. Ja, Gott hat keine Ahnung von dem, wie es mir geht, was ich will, was ich brauche, was cool ist. Die Bibel ist altbacken vom vorletzten Jahrtausend. Das ist nicht aktuell. Gott kennt mein Leben nicht. Gott kennt mich nicht. Er weiß nicht, was ich brauche. Aber ich sag dir, Gott wird auch nicht zu einem anderen Ergebnis und zur Lösung kommen wie dieser Dr. Szymanski. Gott gibt dir die Dinge nicht, die du haben willst, sofort und immer, weil er weiß, er würde dir damit schaden. Gott hat dich gemacht. Gott kennt dich besser, als du dich selber kennst. Gott weiß, wie du funktionierst, als du es selbst weißt. Stell dir vor, du bist ein Ingenieur und du baust ein Auto und dann bist du fertig damit und das Auto sagt, ich will aber wie ein Motorrad fahren. Ja, ich will so auf zwei Reifen so um die Kurve und ja, um die Kurve gleiten und auch so schnell sein. Und du sagst, ja, aber du kannst doch nicht funktionieren, du bist ein Auto. Ja, und das Auto sagt, ist mir aber egal, ja, das ist viel cooler als so ein langweiliges Auto, ich will ein Motorrad sein. Ja, und du denkst dir dann, okay, das ist aber ein ganz schön arrogantes Auto, das denkt, dass es besser weiß, wie es zu funktionieren hat, als ich, der das gebaut und erschaffen hat. Und so ist das auch bei uns. Gott weiß besser als du selbst, was gut für dich ist. Wir denken, wenn ich das hab, dann bin ich glücklich. Ja, und dann habe ich das und dann bin ich nicht glücklich. Und dann noch mehr. Und dann noch mehr. Und dann ist selbst zu viel nicht genug. Gott lässt uns lange warten. Und Gott möchte auch, dass wir warten. Ich lese Jakobus Kapitel 5, Vers 7. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis der Herr kommt. Seht, wie der Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum Wachsen den Herbstregen und den Frühjahrsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig ausharren. Fasst Mut, denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe. Also Jakobus beschreibt hier einen Bauern, der geht raus aufs Feld, der streut seinen Samen aus und der macht auch alles Notwendige dafür, dass die Frucht wachsen kann. Ja, also der wird es begießen, der wird auch das Unkraut jäten. Ja, aber dann macht er noch zwei Sachen. Erstens, er wartet und er ist erwartungsvoll. Er hofft, dass es eine gute Ernte gibt. Und wie ist das bei uns im Leben? Wir müssen ja nicht mehr so oft warten. Und vielleicht haben wir auch bei dem ganzen Warten die Erwartung vergessen. Das Warten, von dem Jakobus hier in dem Versen weiterspricht, da geht es um ein Warten und ein geduldiges Ausharren von ungerechter Behandlung, die man erfährt von anderen Menschen gegenüber. Und wie ist das bei uns im Leben? Erwartest du, dass Gott in deinem Alltag überhaupt dir noch begegnet? Erwartest du, dass Gott in deinem Alltag etwas tut? Erwartest du wirklich in deinem Leben, in deinem Alltag auf Gott, dass Gott eingreift? Du sagst, ich habe jetzt schon so lange diese Krankheit, schon so lange muss ich diese Ungerechtigkeit erleiden, schon so lange muss ich dieses Leid mitmachen. Sieht Gott das nicht? Greift Gott nicht ein? Und erwarten wir dann und warten auf Gott, dass er eingreift und was unternimmt? Oder warten wir ja in unserem 0815-Tag nur, dass die Arbeit rum ist, dass die Schicht ist, dann kann ich wieder nach Hause gehen, dann kann ich chillen oder das machen, worauf ich Lust habe? Warten wir auf Gott? Sind wir erwartungsvoll Gott gegenüber? Auch wenn er noch nicht eingegriffen hat in meinem Problem, die ich schon so lange mit mir rumschleppe, sieht Gott nicht, wie ich leide? Und was sagt Gott? Psalm 37, Vers 7. Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Und warum lässt Gott uns warten, auch wenn wir so lange schon im Leid sind, schon so lange Probleme haben, die nicht gelöst sind? Warum macht Gott das? Bei mir gab es eine Zeit im Studium, ja, da habe ich 3-4 Jahre studiert und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ich habe jetzt die Nase voll. Jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag Hausarbeiten schreiben. Ich muss hier mit 5 anderen Jungs in der WG wohnen, wo es natürlich mit Hygiene und Sauberkeit dann nicht so optimal bestellt ist. Wann bin ich endlich fertig mit meinem Studium? Wann kann ich endlich meine Freundin heiraten? Wann bin ich fertig mit dem Studium und kann arbeiten und habe einen Job? Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das dauert mir zu lange. Und was ist dann passiert? Da bin ich noch in eine Krise geraten, wo ich dann gedacht habe, jetzt wird es noch länger dauern. Jetzt dauert es noch länger, bis ich mein Studium beendet habe. Bis ich mit meiner Freundin heiraten kann, mit ihr zusammenziehen kann. Und bin in eine persönliche Krise geraten. Aber ich kann nur sagen, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich vielleicht nicht bereit für meine Aufgabe, die Gott für mich vorgesehen hat. Warum? Wie ist das? Es gibt da eine schöne Geschichte. Da ist ein Mann und er sieht vor sich ein Schmetterling, wie der aus seinem Kokon herauskommt. Der Schmetterling versucht sich durch die enge Öffnung herauszukämpfen. Und er sieht, oh, der Schmetterling, der quält sich. Und der Mann hat Mitleid. Der sieht, okay, der hat es schwer, der muss da kämpfen. Und er holt eine Schere und hilft dem Schmetterling daraus, ja, damit er es nicht so schwer hat. Und er denkt sich, ich habe dem Schmetterling jetzt geholfen, aber was ist passiert? Der Schmetterling hatte ganz verkrüppelte Flügel. Und so ein Schmetterling mit verkrüppelten Flügeln können wir hier mal sehen. Warum? Weil wenn der Schmetterling sich durch den Kokon, durch das enge Loch durchzwängen muss, dann übt das Druck auf den aus, sodass die Flügel erst herauskommen, wenn er sich da durchgekämpft hat, durch den Druck, durch das Loch. Und dann, wenn man ihm hilft, sind die Flügel verkrüppelt. Er ist nicht bereit. Und deswegen denke ich, Dankeschön, ich weiß es nicht, warum Gott uns manchmal so lange warten lässt, aber ich denke, Gott lässt uns warten, damit wir reifen, dass wir bereit sind für den nächsten Schritt. Ja, hätte ich gesagt, ich breche jetzt ab, ich will nicht mehr, dann wäre ich nicht bereit gewesen, hätte Gott mich nicht reifen lassen können für meine Aufgabe, die er jetzt für mich vorgesehen hat. Und ich denke, dass Gott uns in dieser Wartezeit, die wir oft in unserem Leben haben, wo wir Gott nicht zur Eile treiben können, wo wir machen können, was wir wollen, Gott, kannst du nicht hetzen, da reifen wir. Und warum ist das Warten noch so wichtig? Ich habe früher, wo ich so 15, 16, 17 war, intensiver angefangen, dann mit Gitarre spielen, und dann muss man sich ja auch das bestimmte Equipment zulegen. Und da war ich bei einem Freund, bei einem Bekannten, und er hat auch überlegt, seine Gitarre zu verkaufen. Und dann sagt er so zu mir: Ja, also hier die Gitarre, da bin ich am Überlegen, ob ich die verkaufen soll. Also ich spiele die eigentlich nicht mehr. Es war eine sehr, sehr gute Gitarre. Er sagt, ich spiele ja eigentlich gar nicht mehr, aber ich habe damals, wo ich 16 war, 6 Wochen lang dafür gearbeitet und gewartet, dass ich die mir kaufen kann. Und deswegen war die ihm so kostbar, er konnte sie nicht weggeben. Er hat lange dafür gearbeitet, dafür gekämpft und gewartet, dass er sie haben kann. Und es war ihm sehr, sehr wertvoll. Es war ihm sehr, sehr kostbar gewesen. Und ich denke, Gott lässt auch manchmal auf sich warten und auch lange warten, auch wenn wir jetzt auf ihn warten, weil seine Gegenwart ist nicht selbstverständlich für uns Menschen. Seine Gegenwart ist sehr, sehr kostbar. Wenn Gott kommt, wenn Jesus kommt, heute ist der zweite Advent, und wir befinden uns auch in der zweiten Adventszeit, wo wir auf das Warten Jesu wiederkommen. Und wenn Jesus kommt, dann wird er Gerechtigkeit schaffen. Dann wird er sein Reich aufrichten, wo es kein Leid mehr, kein Schmerz, keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Und er wird ein Gericht vollziehen, an dem sich alle Schöpfung freuen wird. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Und Gott, vielleicht möchte Gott, dass wir das erkennen, dass das was sehr, sehr Kostbares ist, Gottes Gegenwart. Und wir warten jetzt auf diesen Moment und erleben vielleicht in unserem Leben viel Schmerz, viel Leid, viel Ungerechtigkeit. Und so hat auch Gottes Volk Israel, lange, lange Zeit Unterdrückung erlebt, Ungerechtigkeit. Und die haben sich gefragt, wann kommt endlich Gott und schafft Gerechtigkeit? Und diese Frage, die haben wir auch in unserem Leben. Warum ist das, das ist ungerecht, dass ich diese Krankheit habe, dass ich so viel leiden muss, dass mir andere Menschen Schmerz und Leid zufügen. Aber wir dürfen warten und erwartungsvoll gegenüber Gott sein, dass Gott kommt und eingreift. Und ich wünsche mir für mich selbst und für euch in dieser Adventszeit, dass wir das Warten wieder neu schätzen lernen, überhaupt das Warten neu lernen und auch diese Perspektive haben. Gott hat immer das Gute mit uns im Sinn, auch wenn er uns nicht das gibt, was wir uns immer direkt wünschen. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ja, Gott ist ein Spielverderber, Gott ist langweilig, er stellt uns Regeln auf, die wir befolgen müssen. Aber ist das so? Wir haben gerade gesehen, Gott weiß besser, was gut für dich ist und was nicht. Und Gott sagt zum Beispiel auch zu seinem Volk, ihr sollt fröhlich sein, ihr sollt feiern. Und ist das langweilig? Nein, auf Gott zu hören, seine Ratschläge zu befolgen, ist das Beste, was du machen kannst. Und auch wenn Gott sagt, warte noch, ist es wahrscheinlich das Beste, was er für dich im Sinn hat. Und so wünsche ich euch, dass wir das Warten neu lernen, das Warten neu wertschätzen und dass ihr die Erfahrung macht, dass das Warten sich lohnt. Und wenn Jesus wiederkommt und Gerechtigkeit schaffen wird, hat sich jedes Warten gelohnt, hat sich jeder Tag, an dem wir mit ihm gelebt haben, auf ihn gewartet haben, gelohnt. Und da freuen wir uns drauf. Und ich wünsche, dass wir diese Freude auch erleben, die Gott uns dann geben möchte. Und dann heißt es nicht Advent, Advent, das Ende hat kein End, sondern Advent, Advent, das Ende hat Advent, Advent. Das Warten hat ein End und wenn das Ende kommt, dann wird es wunderschön.